Die Anleitung zum Lobpreis und im Lobpreis. Ich darf Igor bitten, dass er jetzt nach vorne kommt.
Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Das ist immer für mich so spannend, so einfach so wunderschön bei euch in eurer Mitte zu sein. Das ist so ein Geschenk Gottes und da möchte ich nicht verpassen, als das im Juli nicht geklappt hat. Da bin ich so froh, meinem Herrn, dass das jetzt heute geklappt hat. Und bevor ich zum Wort komme, ich möchte euch ein paar Bilder zeigen. Ich möchte die Entwicklung euch zeigen. Vor 10 Jahren, wir haben ein Grundstück gekauft, also circa 10 Kilometer von Minsk entfernt, 25 A, die Fläche, und das war so dieses Haus, ganz kaputtes Haus, und da war alles kaputt. Und ich möchte auch ein bisschen euch zeigen, wie das früher ausgesehen ist. Das war echt wie eine Ruine. War, ich weiß nicht, wie viele Hunderten von Autos, von LKWs mit Sand, mit Steinen, einfach mit wir noch reingebracht haben, und so nach und nach wurde das immer schöner, immer besser, und so war zuerst dieses Haus, und jetzt, ich habe leider keine momentane Bilder oder ganz letzte Bilder nicht, das Haus ist ganz, jetzt sieht noch einmal ganz anders aus. Das war unsere frühere Küche. Und das Haus haben wir zuerst für unser Reha-Zentrum gekauft. Wir haben gedacht, wir fangen an mit der Arbeit. Ihr wisst, ich habe schon letztes Jahr gesagt, dass wir haben 66% Alkoholiker in Weißrussland, aber chronische, richtig, ja. Und, aber wir wollten auch eine kleine Halle, also Gebetshalle machen. Das war früher eine Garage. Und wir haben das ausgebaut, so sieht jetzt diese Halle, diesen Raum aus. Und da sind die Männer, wir haben momentan so circa, durchschnittlich circa ab 15 bis 20 Leute bei uns, auch Frauen und Männer, die Alkoholiker sind, überwiegend sind die Alkoholiker, jetzt gibt es auch Drogensüchtige, aber mehr arbeiten wir mit Alkoholikern. Und dann haben wir gedacht, wir bauen noch ein Haus, also richtig Gebetshaus, weil wir haben in Minsk immer wieder was gemietet, und ich kann euch sagen, bis zu 80%, was wir als Kollekte im Monat gekriegt haben, bis 80% haben wir für die Miete bezahlt, manchmal noch mehr. Ich habe mehrere Male von meinem Lohn, also ich habe gesagt, Leute, wir haben jetzt nicht Geld, um die Miete zu bezahlen. Und mehrere Male, wir haben mit meiner Frau gesagt, gut, unser Lohn werden wir jetzt 100% an die Miete zahlen. Und das war Haufen Geld, und wir haben gebetet, Herr, wir brauchen etwas. Und so, wir haben das zweite Haus, wir haben damals angefangen, einfach zu bauen. Und so, ihr könnt jetzt sehen, wie momentan geworden ist. Jetzt, wir haben so ein geistliches Zentrum oder ein Gemeindezentrum nicht weit von Minsk entfernt. Und ich bin auch euch sehr dankbar, weil dank eurer Unterstützung, wir konnten 120 Stühle kaufen. Dank euch oder einzelnen Leuten, wir konnten auch ein Gaskessel kaufen. Wir konnten auch ausbauen, so sieht jetzt unser Raum aus, das ist die Halle. Wir haben 140 Stühle, die sind ein bisschen eng, aber falls wir noch mehr Leute haben, da passen 180 Leute rein. Ja, und gut, es gibt jetzt andere Herausforderungen. Wir brauchen jetzt ein Auto, einen Bus, einen Minibus, weil manchmal müssen die Leute fast eine Stunde warten, bis ich so eine Runde mache. Ich komme jedes Jahr mit einem Volkswagen-Bus, das ist Minibus, 8 Sitzplätze, aber jeden Sonntag gut bis 17 Leute sind dort, 3, 4 im Kofferraum. Und das ist sogar auch bei uns nicht erlaubt. Ja, aber ich sage immer wieder, Herr, bitte mach die Augen von Polizei einfach zu. Ja? Ich bin schon ein anständiger Bürger, glaubt mir. Ja, aber naja, jetzt gibt es Ausnahmefälle, da kannst du leider nichts mehr tun. Und dank euch, wir unterstützen auch Kinderheim. Wo 20 Kinder sind, manche haben auch Eltern, aber die trinken und die Eltern, die haben ihre Rechte verloren. Eigentlich, das ist auch ein Wunder, weil wir bezahlen auch für einen Transport einen Bus, der die Kinder von Kinderheim zu uns in das Gemeindezentrum bringt. Das dürfen wir oder die Direktorin, die Leiterin von diesem Kinderheim, sie darf das nicht tun, weil das ist sehr, sehr gefährlich für sie. Aber dadurch, dass wir auch jeden Monat die Kinder unterstützen, wir kaufen Waschmittel oder Lebensmittel. Und dank euch, das funktioniert sehr gut, sie auf eigene Gefahr, sie erlaubt uns, dass wir die Kinder jeden Sonntag mitnehmen. Und wenn ich jetzt zurückkomme, an diesem Samstag wird Taufe sein, auch wie bei euch, wir haben nicht abgesprochen. Und 2 Kinder werden auch getauft von diesem Kinderheim, oder die sind schon Jugendliche geworden. Also das. Und fast jeden Sommer, wir nehmen Kinder auf, so 3, 4 Schichten manchmal, bis 20 Kinder, dass sie was ordentlich zum Essen haben und es gibt ein volles Programm. Und das auch ein Teil von dem, was wir haben, von Einrichtungen oder von Unterstützung, das ist, ja, kommt von euch. Von ganzem Herzen herzlichen Dank und dass der Herr euch einfach tausendfach zurückgibt. Ja. Ja. Danke, das war's, ja? Naja, kommen noch Bilder. Ja, gut, die sind oben. Wenn wir solche Kinderfreizeiten haben, circa zwischen 10 und 2 Wochen, das ist so Frauenabteilung, da sind 20 Kinder auf den Matratzen untergebracht, noch die Lehrer oder Erzieher auch da. Und dann gibt's mehrere Dinge. Ihr seid auch herzlich eingeladen. Wir haben jetzt Möglichkeit schon, ich schätze vielleicht bis 20, 25 Leute auf einmal aufzunehmen. Bitte, ihr seid herzlich willkommen. Kommt gerne zu uns und ihr könnt selber schauen und das alles erleben. Gut, das war's, ja. Ich möchte jetzt zum Wort kommen und das ist schon ein interessantes Thema, so spannendes Thema. Und Paulus schreibt als Titel, das ist Galaterbrief 6,9, lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. So, oder anders gesagt, lasst uns aber im Gutes tun nicht verzagen oder den Mut verlieren. Ja, eine ganz interessante Passage. Und ich habe auch die Fragen gestellt, warum sagt Paulus, So etwas, so wenn wir Gutes tun, ja, warum? Warum können wir müde werden? Ja? Warum kann man in eine Verzagtheit fallen? Und manchmal in Gutes tun, du kannst sogar auch Fiasko erleben. In Gutes tun kann man auch auf den Hut kriegen. Bei uns gibt es ein Sprichwort: keine gute Tat bleibt ohne Bestrafung. Ich weiß nicht, ob das bei euch der Fall ist. Ich möchte euch ein paar Geschichten aus meinem Leben erzählen. Das war 1988. Ich war das erste Mal im Ausland. Das war Polen. Und das war etwas ja, nach der Wende. Und unsere Nachbarin, die wollte, dass ich ihr so eine Bettdecke bringe. Sie hat mir alles gezeigt, also die Größe und die Farbe und aus welchem Stoff soll das sein, ja, und das war nicht billig, ja. Ich habe die gekauft und nach ein paar Tagen kommt sie auf mich zu und sagte, du sollst das zurücknehmen, weil ist gerade meine Freundin gekommen und sie hat gesagt, weißt du, deine Decke, sie passt zu deinen Tapeten nicht. Und ich musste ihr das Geld zurückbezahlen, ja, und dann hat sie mir diese Decke, also Bettdecke, zurückgegeben. Aber was soll ich mit dieser Decke tun, ja? Da passt überhaupt nicht zu uns, ja? Gut, andere Geschichte war noch interessanter. Das waren schon Gläubige. Ein Pastor hat mich angerufen und der hat gefragt, kannst du bitte, weil er hat erfahren, ich habe Kontakt mit Deutschen, das war vor 15, 18 Jahren zurück. Und damals nach der Wende in der ehemaligen DDR, im Ostdeutschland, die haben Icarus-Busse verkauft. Ich weiß nicht, ob ihr von so einem Bus gehört habt, dass die waren damals in der Ungarn produziert. Im Osten waren sie sehr beliebt und eine Gruppe aus Deutschland, aus Ostdeutschland, die wollten sowieso in die Ukraine fahren und die haben gesagt, das war ein Bruder, gut, ich kaufe den Bus, ich werde den Bus auch mit Hilfsgütern, so, die kommen rein und dann die Brüder können auch in die Ukraine kommen und dann können sie den Bus holen. Gut, ich war auch dabei mit meiner Frau und da kommen die Brüder, kommt der Pastor und kommt sein Fahrer und dann machen sie so ein paar Runden, laufen um den Bus rum, ja, und dann kommt er auf mich zu und sagt, weißt du, als wir im Zug gefahren sind, wir haben gedacht, wir brauchen den Bus eigentlich nicht. Naja, sind wir schon da, wir haben noch einmal angeschaut. Ja, kommst du zurecht? Weil wir haben schon die Fahrkarten zurückgekauft. Und die sind nach Weißrussland zurückgefahren. Und ich stehe mit diesem Bus. Ich kann euch sagen, das ist keine Bettdecke. Ja? Das ist ein Icarus-Bus, das war 40 Sitzplätze, das ist schon ein Ding, ja, keine Bettdecke. Ja, und ich habe überhaupt keinen Führerschein damals gehabt, habe auch keine. Und ich frage meine Frau, was machen wir jetzt mit diesem Zeug, ja? Und normalerweise sind immer, ja, sind Leute ja, die schuldig sind, ja, das sind die Vermittler und die Juden. Und ich war so, diese zwei in einem, ja. Und da überlegen wir, weil ich möchte überhaupt nicht meinen Ruhm, meinen guten Ruhm, kann man sagen, schlecht haben. Gut, ich habe gesagt, Svetlana, wir werden das Geld ausleihen, etwas werden wir sparen, fasten, ich muss das Geld bezahlen und wir schauen mal, was mit dem Bus ist, also passieren wird. Und dann stehen wir und plötzlich kommt der Pastor aus der Baptistengemeinde, der kommt auf mich zu Und der fällt auf ein Knie von mir nieder und sagt: Igor, bitte, gib diesen Bus uns. Wir brauchen, unsere Gemeinde braucht so sehr. Gut, ich habe mich nicht lange Zeit überredet. Ich habe sofort Ja gesagt. Dann war das, diese Sache erledigt. Und dann nach ein paar Wochen ruft mich der Pastor an aus Minsk und sagt: Ach, weißt du, wir haben so einen Quatsch gemacht. Doch, wir brauchen einen Bus. Vielleicht kannst du noch einen bestellen. Ja, habe ich gedacht, ja. Ich muss jetzt Anlauf machen, ja, ich bestelle, Moment mal. Ja, und solche Geschichten, ich konnte euch, ich weiß nicht, jede Menge erzählen, und ich denke, ihr hättet auch sowas in eurem Leben, ja. So als ein Witz, eine Frau klingelt an die Tür und ein Mann macht die Tür auf und sie fragt: Sie sind der Herr sowieso? Ja, ich bin es. Haben Sie gestern einen Jungen halbtot aus dem Wasser gerettet? Ja, das war ich. Hören Sie zu, ich bin seine Mutter. Aber wo ist seine Schirmmütze? Das ist gemein. Gut, das ist ein Witz. Aber liebe Geschwister, ich kann euch sagen, sowas habe ich sehr oft erlebt. Sehr oft. Du machst so viele Dinge für die Menschen. Du gibst alles, deine Zeit, dein Geld, alles gibst du. Und das ist noch gut, wenn du überhaupt kein Dankeschön bekommst. Du sollst noch froh sein, dass du nicht schuldig geworden bist. Wo ist seine Schirmmütze? Und du kriegst auf den Kopf, ja, auf die Mütze, ja, auf den Hut. Ja. Und so kommt die Frage: Sollen wir trotzdem das Gute für die Menschen tun? Sollen wir die Dankbarkeit von den Leuten erwarten oder nicht? Sollen wir enttäuscht sein, dass statt Dankbarkeit oder Dankeschön, du kannst noch für sich Feinde schaffen? Wie schnell können wir ermutigt werden? Und der Paulus, der hat das geschrieben. Der sagt in seinem, in seinem Brief: die ich mache das als sinngemäß, die ich am meisten liebe, die hassen mich auch am meisten. Und das ist einfach unser Leben. Und du tust etwas für die Menschen und sie antworten dir mit einer starken Undankbarkeit. Und heutzutage ist es sehr schwer geworden, Gutes zu tun. Und ich habe gesagt: Herr, es reicht. In meinem Leben, ich werde niemals was Gutes tun. Nie mehr und niemals. Du kannst mir sagen, was du möchtest. Und einmal, Gott hat zu mir gesprochen. Tatsächlich, Jakobus 4,17. Wenn du weißt, Igor, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wenn nun weißt, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und dieser Vers hat mich einfach schockiert. Interessanterweise, du trinkst mich nicht mehr, sagen wir mal, ja, du rauchst nicht mehr, du brichst die Ehe nicht mehr, du tust überhaupt keine schlimmen Dinge, ja, aber du erbst den Himmel auch nicht. Anders gesagt, wer bewusst keine guten Werke mehr tut, aufgrund, dass er müde geworden ist, weil so viele Menschen dich enttäuscht haben, ja, weil du Angst hast, wieder verletzt zu sein, ja, oder andere Dinge, andere Ausreden, das ist Sünde. Egal aus welchem Grund, du keine guten Werke jetzt tust. Und da habe ich noch auf einen Vers gestoßen, Matthäus 5,39. Ich habe, sagt Jesus, ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wer irgend dich auf deinem rechten Backen schlagen wird, dem bitte auch den anderen da. Und wisst ihr, liebe Geschwister, ich bin Bibellehrer, ich bin auch Theologe. Diese Passage hat mich schon verwirrt ein bisschen. Normalerweise die Bibel sagt, dass wir mit dem Bösen kämpfen und widerstehen sollen. 5. Mose 13, 5. Denn der Herr, dein Gott, geboten hat, du sollst das Böse aus deiner Mitte hinwegschaffen. Und wir haben die Juden, wir haben damals die Israeliten, das Böse, also das aus ihrer Mitte hinweggeschafft. Ganz einfach. Der Mensch wurde umgebracht, weil das Böse schwenkt nicht in der Luft. Ja, die haben einfach den Menschen hingerichtet, der das Böse getan hat. Aber wurde auch dadurch das Böse hinweggeschafft? Nein. Wir möchten immer, oder ich ja, oder wir möchten immer eine gerechte Behandlung mit uns haben. Das wird ungerecht, wenn du, sagen wir, mit deinem Chef abgesprochen hast, du kriegst 10 Euro pro Stunde und am Ende des Monats du kriegst 2 Euro pro Stunde. Das wäre ungerecht. Und wir möchten schon, dass alles, was in unserem Leben ist, wir möchten mindestens ein Dankeschön haben. Ja, wenigstens. Wir möchten, dass die Leute mit uns also gerecht verhandeln. Und da gibt es so viele Dinge vielleicht in dieser Welt, die nicht ungerecht ist. Aber wir möchten eine gerechte Handlung von Gott sehen. Aber wisst ihr, ich sage das, manche Leute werden echt schockiert. Ich bin so dankbar. Ja, aber versteht mich richtig, ich werde euch das gleich erklären. Ich bin so dankbar, dass ich einem ungerechten Gott dienen darf. Das heißt, einem gnädigen Gott. Wisst ihr, wenn Gott zu mir, also richtig gerecht worden wäre oder ist, ja, dann hätte ich heute hier nicht gestanden. Der ist zu mir ungerecht, das heißt gnädig, was ich verdient habe, Todesstrafe. Wenn der Herr richtig jetzt seine Gerechtigkeit mich gegenüber zeigen wollte, ich hätte jetzt nicht gestanden. Aber gut, wir möchten, dass schon eine Gerechtigkeit in unserem Leben haben, den anderen gegenüber. Aber was ist mit uns? Der Herr ist zu mir ungerecht, wenn wir das Gesetz sehen, nach seinem Gesetz. Aber der ist gnädig. Und wisst ihr, liebe Geschwister, was ich festgestellt habe? Die Leute, die haben Angst nicht von seiner Gerechtigkeit, sondern von seiner Güte. Die haben Angst, dass er kann denen vergeben, die dir was Schlimmes getan haben. Die haben Angst, nicht, dass er dich strafen wird, dass er dir vergeben kann. Dass seine Güte über seine Gerechtigkeit ist. Aber wir vermissen oder wir vergessen das ziemlich oft, weil andere Leute richten wir sozusagen nach ihren Taten, aber uns selber nach unseren Vorstellungen. Aber ich bin so froh, dass Jesus gekommen ist. Und früher war das ganz anders, war das ganz klar. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben, das war ganz normal. Das war seine Gerechtigkeit. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen. Und manche Christen kommen zu mir und bieten oder fragen, kannst du für meinen Mann beten oder kannst du für mich beten? Ich trinke so arg oder ich rauche oder ich tue andere Dinge. Kannst du bitte beten, dass der Herr mich befreit oder ich weiß nicht, ja? Ich sage, ich bin kein Zauber. Ich kann nicht beten, dass das Herr aus dich so ein Zombie macht. Ja, verdrehte Augen. Nein, sogar der Gott, sogar der Herr, er kann das auch nicht tun. Er will nicht, er möchte nicht den Willen des Menschen wegnehmen. Er will das nicht. Bei Dostojewski gibt es ein Buch, heißt das Verbrechen und die Strafe. Und in diesem Buch gibt es eine kurze Begegnung von zwei Männern. Die sind so zufälligerweise, die treffen sich auf der Straße. Einer ist betrunken und die gehen ein bisschen zusammen, ein Stück. Und der hat sein ganzes Geld vertrunken. Zu Hause sind seine Frau und vier Kinder. Seine Frau ist sehr, sehr schwer krank, hat Tuberkulose. Und der erzählt dem fremden Mann, dass jetzt kommt er nach Hause, er wird jetzt nach Hause kommen. Und er sagte, weißt du, oder wissen Sie, meine Frau wird mir überhaupt keine bösen Worte sagen. Überhaupt nicht. Sie wird einfach weggehen, sie wird bitterlich weinen irgendwo in der Ecke. Aber sie hat mir noch nie was Böses getan. Besser wäre sie, da hätte sie mich angeschrien oder geschimpft oder geschlagen. Aber das tut sie nicht. Und so unterhalten sie ein bisschen und dann gehen sie auseinander. Und der betrunkene Mann, der kommt nach Hause. Seine magere Frau macht die Tür auf. Und sie versteht sofort, von erstem Blick, das Geld ist weg. Das, was er verdient hat, jetzt ist weg. Kleine Kinder, die haben nichts zum Essen. Und sie geht fort und sie weint. Und der Mann fängt an zu schreien. Ich hab es gedacht. Ich habe es geahnt. Ich kann das nicht ertragen. Der heult. Ich habe es gesagt. Ich kann nicht aushalten. Und was ist passiert, liebe Geschwister? Sein Gewissen hat ihn geplagt. Und das ist für ihn war eine größte Strafe. Es ist so schön, wenn Menschen gibt, die in der Mitte der Bosheit sind, aber sie können sich für Gutes entscheiden. Sie können sich einfach entscheiden. Und das Böse wird es dann besiegt, wenn wir uns für Gutes entscheiden. Je mehr wir Gutes tun, desto weniger bleibt das Böse. Die Menschen sind müde von dem Böse geworden und nicht unbedingt, weil in der Welt so viele Bosheit ist, sondern von dem Bösen, was in uns ist. Das Böse existiert sich nicht von alleine, es soll in einem Menschen verkörpert sein. So viele Male haben wir uns versprochen, so wenn mein Mann kommt, ich werde schweigen. Wenn er betrunken ist, ich werde nichts sagen. Ich schweige. Nein, ich kann nicht schweigen. Ich muss ihm doch was sagen, was er verdient hat, was ich von ihm meine. Hat es viel gebracht? Gar nichts. Und das heißt, das Böse, das um uns herum ist, wenn wir das nicht widerstehen, kommt in unser Herz und multipliziert sich. Und dann durch unser Ärger, durch unsere böse Worte, durch unser Groll, unsere Unvergebenheit, durch unser Verhalten entspricht oder entsteht noch was Böses aus uns heraus. Es multipliziert sich. Und Jesus sagte, nein, widersteht nicht. Er will nicht, dass durch uns, durch Christen, noch was in die Welt kommt. Es gibt auch einen Spruch, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Das steht nicht in der Bibel. Das wurde, ich denke, das 17., 18. Jahrhundert, also ein Philosoph sowas gesagt. Aber das ein sehr, sehr, sehr guter Spruch. Wisst ihr, wie oft wollten wir was Gutes tun? Wie oft haben wir etwas auf dem Herzen gehabt und dann, wir haben uns entschlossen, morgen wenn ich aufstehe. Ja, morgen, ich werde meinen Zehnten geben. Morgen gebe ich für die Mission. Morgen werde ich das machen, das morgen. Ja, oder viele, viele Dinge. Wir haben was im Kopf gehabt und das war gut. Aber ich denke, wenn wir die Geschichte von reichen Mann und Lazarus einmal gelesen haben, ja, der einfach, was hat er getan, ja? Warum ist er in die Höhle gelandet? Weil er von seinem Tisch, also nur ein paar Krümel hin runtergefallen sind, ja? Und was war für eine Sünde, ja? Und wisst ihr, damals die Leute haben keine Servietten gehabt oder war kein Besteck. Und die reichen Römer, die haben Sklaven gehabt mit ganz langen Haaren und ihre schmutzigen Hände, Finger, die haben so abgewischt von Haaren den Sklaven. Ja. Aber die Juden, die waren vielleicht mehr barmherziger, die haben einfach dieses Brot, ein bisschen größer, als wir heute gegessen haben, ja, so mit dem Stücken des Brotes, die haben so die Hände schmutziger oder ja, so sauber gemacht und einfach runtergeschmissen. Und die armen Leute konnten essen, ja, das war ein bisschen Fett auf den Händen, gut, vielleicht ein bisschen war andere Dinge, ja, Schweiß, aber spielt keine Rolle, ja. Und Christus sagt, der reiche Mann wird nicht für das gerichtet, was er getan hat, sondern für das, was er machen konnte oder tun konnte und nicht getan hat. Und ich denke, wenn wir vom Thron Gottes einmal stehen werden, er wird uns nicht fragen, Igor, wie viele Male hast du jemandem geholfen, sondern wie viele Male konntest du helfen? Aber nicht geholfen. Er wird mich nicht fragen, wie viele Male habe ich meine Tür aufgemacht und was zum Essen gegeben. Er weiß das sowieso. Wie viele Male ich konnte das tun und nicht getan. Wie viele Male konnten wir das und jenes tun, was wir geplant haben. Aber etwas ist dazwischen gekommen, unser Urlaub oder plötzlich das Auto ist kaputt geworden. Der Herr, der möchte unsere Worte prüfen. Naja, ich schaue mal, wie du jetzt handeln wirst. Ich schaue mal, ich mache das und das und das kaputt, was du versprochen oder was du so geplant hast. Das ist auch ein Ding. Als ich mich bekehrt habe, das war 1983, damals war 82, da war keine Lehre, keine Hochschule, ja, die Leute haben Bibel gehabt und nur, ich habe euch schon erzählt, wir konnten vielleicht diese Bibel für eine Nacht nehmen, einmal in 6 Monaten oder 8. Und die Bibel wurde so verstanden, wie geschrieben steht. Ja? Das ist einmal auch gut. Ja? Und unser Pastor, gut, der war mehrere Male im Gefängnis, der hat einfach die Bibel verstanden und Römerbrief 12, die Verse ab 17 bis 21. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid vorsorglich für das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebet mit allen Menschen in Frieden. Rächet nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebet Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungrigt, so speise ihn. Wenn ihn durstet, so tränke ihn. Denn wenn du dieses tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. So, mir wurde gesagt oder gelernt, du sollst was Gutes tun, aber aus einem Grund, dass der Hammer auf seinen Kopf kommt. Du sollst ihm was zum Essen geben, was zum Trinken geben. Das sollst du tun, wenn du die Rache sehen möchtest. wenn du meine Vergeltung sehen möchtest. Oh, da habe ich echt was Gutes getan. Einmal zum Essen eingeladen, das zweite Mal. Herr, und was ist jetzt los? Wo ist die Vergeltung? Schon zweimal, du schreibst von einem Mal, ja? Ich habe gedacht, gut, zweimal, dann kriege ich doppelt so viel, ja? Dreimal, aber es kommt nicht. Interessant, ja? Manchmal machen wir gute Werke oder gute Dinge aus einem einzigen Grund, dass er was, dass er auf den Hut mal kriegt, ja? Und dann steht im Vers 21, lasse dich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und später, manchmal lesen wir solche Dinge nicht, wir nehmen nur das, was für uns wichtig ist. Wenn ich mit meiner Frau so ab und zu so Streit haben, ja, dann weiß ich auch, was in der Bibel für meine Frau steht. Und sie weiß auch sehr gut, was für mich in der Bibel geschrieben ist. Und so, wir nehmen unsere Schwerter und mit Wort Gottes kämpfen wir, ja, du sollst das. Und so, die Männer sollen die Frauen lieben, aber du sollst mich unterordnen. Und das. Und dann, ja, manchmal gewinne ich, weil ich als Pastor, als Bibellehrer, ich kenne noch mehr Verse, die für sie ist. Ja. Ja, das ist nur bei uns in unserer Familie. Ich weiß, das ist nicht der Fall da. Ja. Und ich habe diese Stelle immer so verstanden. Ja, du sollst deinen Feind was zum Essen bringen, zum Trinken geben, damit die Rache Gottes endlich auf ihn kommt. Aber als ich dann noch gründlicher so gegraben habe, ich habe auch festgestellt, ja, das steht von diesen folgenden Kohlen. Aber wisst ihr, in Israel gibt es auch Plätze, wo in der Nacht sehr kalt ist. Ja? Und in den Zeiten, wo Jesus Christus lebte, die Hirten, die haben auf den Hut so, oder zwischen den Hut so eine Metallscheibe reingelegt. Und oben diese glühende Kohlen, damit ihr Kopf warm wird. Und ich habe etwas kapiert. Ich habe eine Geschichte gelesen, das war in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges, war ein Pastor im Gefängnis oder in einem KZ. Und einmal der Kommandant von diesem Lager hat ihn eingeladen. Der war ganz mager, der Pastor, die rechte Hand war gebrochen, der stand halbnackt und der Tisch, das war Weihnachten, der Tisch war voll von leckeren Sachen. Und da war auch manchmal die SS-Einheiten haben so gemacht, du stehst, du hast schon vergessen, wie das alles aussieht und da essen die von dir und manche sind ganz verrückt geworden. Das war so auch wie eine Hinrichtung oder eine Folterung. Und da steht er und betet innerlich und dann sagt er, bringen Sie mir bitte einem Soldat einen Kuchen. Ein Soldat bringt ihm einen Kuchen und er isst und sagt, ah, wissen Sie, Ihre Frau kann sehr, sehr gut kochen oder backen und dieser Kuchen kommt von Ihrer Frau. Wissen Sie schon, der war schon 4 Jahre oder 3 Jahre dort, jedes Jahr, so am Weihnachten und Ostern, Ihre Frau bringt mir diesen Kuchen sollte für sie sein, aber ich esse den sehr, sehr gerne. Und plötzlich, der Pastor so, hat einen Hass bekommen. Seine Frau, und da waren auch 3, 4 Kinder, und weil die Feinde des Volkes waren, die haben überhaupt keine Essenskarten bekommen, gar nichts. Sie hat wahrscheinlich ein halbes Jahr, sie spart Eier oder Mehl und Zucker, Rosinen, um das mir von meiner Familie, von Kindern was wegzunehmen, um mir das eine kleine Freude zu machen und der frisst sowas. Und plötzlich der Teufel sagt ihm, weißt du was? Ich gebe dir jetzt so eine Macht, deine linke Hand, ja? Ich gebe dir so eine Kraft, du kannst jetzt auf ihn springen und du erstickst ihn. Ja, die Soldaten, die werden dich auch umbringen, aber du nimmst ihn auch mit ins Tod. Das musst du tun. Das sollst du tun. Ich gebe dir so eine Kraft. Und ich kann euch sagen, liebe Geschwister, ich habe von einem Pastor gehört, ein ganz kleines Mädchen, ich weiß nicht, 150 Größe, 40, ja, hat sie vielleicht von Gewicht her, eine besessene Mädchen war. Besessenes Mädchen, also viel große Pastoren und Diakonen, große Schränke, konnten sie nicht zusammenhalten. Der hat der einfach an einen Ecken geworfen. Der Teufel, der hat auch Macht. Der kann auch Macht. Der kann auch was geben. Und er steht und betet, Herr, bitte hilf mir. Weil diese Wut, dieser Hass überwältigt mich. Und dann hat er gebetet und war wieder ruhig. Er konnte überleben. Und dann hat er diesen Mann, diesen Kommandant, 10 Jahre lang gesucht. Hat er ihn gefunden. Plötzlich steht er von seiner Tür, der klingelt und der kommt, der Kommandant macht die Tür auf und dann steht der Pastor mit seiner Frau. Der hat ihn nicht erkannt und der hat gefragt, dürfen wir rein? Wer sind Sie? Ich bin der Pastor und der hat ihm erklärt, der hat sich erinnert, der ist ganz blass geworden. Sie sind gekommen, um eine Rache zu tun. Er hat gesagt, ja. Und der kommt rein und sagte, wissen Sie, Sie haben den Kuchen von meiner Frau so geliebt, so gemocht, so ist es. Ich möchte euch diesen Kuchen geben. Und er fällt runter und fängt an zu weinen, Herr. Gott, woher kommt so eine Liebe, so eine Vergebenheit? Und in diesem Abend, dieser Kommandant mit seiner Frau ist einfach Christen geworden, ist eine Vergebung erlebt haben, ist etwas passiert. Und das ist echt so manchmal ist ein Anlass, der Herr sagt, die haben dir so viele schlimme Dinge getan. Aber weißt du, ich möchte noch eine Chance geben, aber über dich, jetzt kommst du auf dich zu und bringst das, was die bei dir weggenommen haben. Und erst dann, wenn sie das nicht erfahren, dass das meine Liebe ist, dass das mein letzter Ruf an dich ist, meine letzte Glocke, erst dann kommen die Feuer voll Kohle, aber nicht durch dich. Das ist so wichtig. Liebe Geschwister, dass wir das verstehen. Ja, ich weiß, wie schwierig ist das. Ja, ich weiß das alles. Ich erzähle euch nicht irgendwelche Geschichten von anderen. Ich habe auch viel erlebt. Und das kann man auch an meinen Haaren sehen. Nicht nur Weisheit drin ist, ja. Auch Kummer, auch Sorgen. Auch viele, viele schlimme Dinge dürfen wir erleben. Aber ich möchte heute Nachmittag ja noch eine gute Nachricht bringen. Der schreibt weiter, Paulus, ja. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und wisst ihr, er schreibt nicht zu unserer Zeit, zu seiner Zeit. Und wann ist seine Zeit? Meine Frau war 4-mal schwanger. 4-mal 9. Ja, es kommt was zusammen. Ja. Für sie wäre es das am liebsten. Ich habe dir, sagen wir, abends geküsst und morgen schon das Kind ist da. Ja. Leider kommt das nicht. Sie musste auch was tragen. Sie müsste auch diese ganze Schwangerschaft miterleben. Das ist die Zeit nicht für uns. Das ist die Zeit Gottes. Aber Paulus sagt, ich kann euch versprechen. Ich verspreche euch, wenn ihr nicht ermattet, wenn ihr nicht müde werdet, wenn ihr nicht bitter werdet, nicht euch verbittert, ihr werdet was ernten. Die Ernte kommt. Ihr werdet was kriegen. Ich verspreche euch, weil ich kenne meinen Gott. Und ich habe auch in meinem Leben so viele Dinge erleben durfte. Ich habe gesagt, Herr, es ist schwierig, noch einmal Ja zu sagen. Es ist schwierig. Ich kann euch auch, liebe Geschwister, sagen, ich habe meine Frau auch in diesen 28 Jahren so viele Male versprochen, das, was ich nicht gehalten habe. Dass ich werde jeden Tag sagen, dass ich sie liebe, aber ich vergesse immer wieder. Aber sie vergisst das nicht. Du hast es mir versprochen. Ah ja, ich liebe dich. Aber das möchte ich nicht. Ich möchte, dass das von dir kommt, nicht von mir. Und andere Dinge. Aber ich und sie hofft, dass irgendwann ich werde das tun. Vielleicht noch 28 Jahre, ich weiß nicht. Aber sie hofft es. Weil die Bibel sagt, 1. Korinther 13, dass die Liebe, das ist nicht nur Gefühle, ja, die Liebe ist ein Handel. Die Liebe vergibt. Die Liebe hofft. Die Liebe duldet. Das ist ein Handel. Das ist nicht nur Gänsehaut. Nein. Und der Herr sagt, wenn du dran bleibst, wenn du weiter tust, ich weiß, wie schwer ist das. Ich weiß, der hat dir so viele Male gelogen, so viele Male versprochen. Aber du tust das nicht wegen ihm, du tust das wegen mir und wegen dir. Ich möchte, dass du mit mir das Reich Gottes erbst. Ich möchte, dass du mit mir da seist. Ich möchte, dass das nicht dich ablenkt. Ja, das Leben ist nicht einfach. Aber der gibt uns Kraft. Der gibt uns Mut. Der gibt uns immer wieder irgendwelche Impulse. Und ich möchte heute, liebe Geschwister, euch einfach ermutigen. Gebt nicht auf. Macht weiter. Gutes tun, das ist sehr gut. Macht weiter. Und unser Gott, der wird dafür kümmern, dass du noch in deinem Leben hier auf der Erde, dass du noch eine Ernte bekommst. Lobe sei seinen Namen. Amen. Ich möchte noch, wenn ich darf, ganz kurz für euch beten. Himmlischer Vater, ich danke für den Vorrecht. Ich danke, dass du hast mich heute Nacht geweckt und einfach in meiner Schwachheit, mit meinen Fehlern, ich konnte und durfte dieses Wort weitergeben. Ich bin sicher, es gibt Leute, die dieses Wort ganz wichtig war. Jesus, und ich möchte dich bitten einfach, dass du einfach Kraft gibst. Ich weiß selber und ich weiß, dass überall die Menschen sind gleich, ob das Afrika oder Deutschland ist oder Russland. Der Mensch ist überall gleich, sein Charakter, seine ganzen schlechten Motiven, Dinge. Aber Jesus, wir möchten dich ähnlich sein. Jesus, und du gibst uns Kraft. Du gibst uns einfach Kraft und wir sind dazu berufen. Dein Sohn Paulus, der schreibt, wir sind dazu berufen, den anderen zu segnen und als Segen zu sein. Jesus, ich bitte dich, dass du diese Gemeinde segnest. Diese wunderbare Leute, deine Töchter und Söhne, segne Jesus. Und gib ihm einfach Kraft für alles Lob und Dank dir. Amen.